Jeremia 33. Ich denke, das haben Sie bei Ihrem Bibellesen schon gefunden. Das ist ein ganz wunderbar stärkendes und erquickendes Wort. Bevor wir den Abschnitt lesen, blättern Sie einmal vor, und zwar im Kapitel 31. Kommt in dem Jeremia-Buch eine ganz große Zusage des neuen Bundes. Dieses Kapitel 31 ist Ihnen bestimmt aufgefallen beim Bibellesen. Wir haben das immer wieder auch in der letzten Zeit hier in unserer Bibelstunde zitiert, weil dort das beschrieben ist, dann Vers 33 und 34, wie Gott das Herz verwandelt im neuen Bund und uns zu Menschen macht, die wirklich eine ganz neue Art bekommen und mit Freude das Gebot Gottes befolgen, mit der Vergebung eine Veränderung des Lebens. Dann sind dort die großen Zusagen der Rückkehr der Juden nach Israel, die auf den Zion kommen und sich freuen, wo die jungen Mädchen und die jungen Männer miteinander in der Freude tanzen und die ganze Trauer verwandelt wird in große Freude, wie die Rahel noch weint um ihre verlorenen Kinder und der Herr den ganzen Schaden Israels wendet. Schon im Kapitel 30 ist das angekündigt, wie Gott Israel befreit. Sonst ist der Jeremia ein Prophet, der sehr ernst das Gericht Gottes ankündigt. Manche sind da immer wieder erschrocken, wie das Alte Testament, das uns so ernst sagt. Das ist wichtig. Gott ist ein Gott, der Recht richtet. Es hat mir so gefallen, wie der Herr Dr. Schwarz mal sagte vom Landgericht, von seinem Dienst als Richter, dass er gesagt hat, manchmal ist es einem schwer, wenn man Menschen verurteilen muss. Nicht? Man muss es einfach um der Gerechtigkeit willen. Schon in unserem irdischen Gericht so, Jeremia muss den Untergang ankündigen und das Volk versteht nicht, sie lügen sich drüber hinweg, es ist alles nicht so schlimm und sie verstehen nicht, dass vor Gottes Gericht anbricht. Da wollen wir uns jetzt aber nicht aufhalten, sondern kommen gleich zum Kapitel 33 und nehmen dort die Verse 1 bis 9. Und des Herrn Wort geschah zu Jeremia zum zweiten Mal, als er noch im Wachthof gefangen war. So spricht der Herr, der alles macht, schafft und ausrichtet. Herr ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, von den Häusern dieser Stadt und von den Häusern der Könige Judas, die abgebrochen wurden, um Bollwerke zu machen zur Abwehr, im Kampf gegen die Chaldäer und um sie zu füllen mit den Leichnamen der Menschen, die ich in meinem Zorn und Grimm erschlagen habe, als ich mein Angesicht vor dieser Stadt verbarg, um all ihrer Bosheit willen. Siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Denn ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und will sie bauen wie im Anfang und will sie reinigen von aller Missetat, womit sie wieder mich gesündigt haben und will ihnen vergeben alle Missetaten, womit sie wieder mich gesündigt und gefrevelt haben. Und das soll mein Ruhm und meine Wonne, mein Preis und meine Ehre sein unter allen Völkern auf Erden, wenn sie all das Gute hören, das ich Jerusalem tue. Und sie werden sich verwundern und entsetzen über all das Gute und über all das Heil, das ich der Stadt geben will. Ich gehe immer gern einfach der Reihenfolge entlang und dann wird uns das Wort lebendig. Es geht um eine Gefangenschaft des Jeremia. Sie wissen, dass der König in Jerusalem, der judäische König, die Botschaft des Jeremia nicht hören wollte. Er hat den Jeremia verdächtigt, dass er den Feinden, die die Stadt belagern, in die Hand arbeitet. Er war hinausgegangen, weil er einen Acker gekauft hat, war er aus der Stadt, aus der belagerten Stadt hinausgegangen. Und der König hat sofort gedacht, der hat uns draußen nur verraten bei den Feinden und jetzt ist er gefangen genommen. Es wird sicher gar nicht mehr lang dauern, dass man auch in Jerusalem nicht nur das Gefängnis, diesen Wachthof zeigt, sondern auch, später war er ja noch in eine Zisterne geworfen worden. Die Zisterne hat der katholische Archäologe Pixner auch gefunden in Jerusalem. Und zwar im jüdischen Viertel und hat ganz deutliche Beweise dafür, dass es die Wachhöhle von Jeremia war. Es ist ganz interessant, wie Sie in vielen Details alles entdecken können, was da biblisch ist. Sie ist leider nicht zugänglich und ist auch für Besucher nicht zu sehen. Aber etwa in dem Gebiet, nahe bei der Klagemauer im jüdischen Viertel, war der Wachthof, wo der Jeremia gefangen war. Es ist schwer, wenn man gefangen ist. Wir haben noch Schilderungen von unseren Eltern gehört, im Kriegsgefangenenlager, wie das war. Diese ausgemergelten, verhungerten Männer, wie sie da Tag für Tag gesessen sind, schlecht versorgt. Und wie das war hier im Krieg, der Jeremia als ein Volksfeind festgehalten. Und in dieser trostlosen Zeit redet Gott mit ihm. Das wollte ich Ihnen heute Abend sagen. Wissen Sie das? Wenn unsere Stimmung ganz am Ende ist und wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann auf einmal kommt Gott und tröstet. Wir haben es ganz ähnlich beim Paulus. Und gerade die Gefangenschaftszeiten von Paulus sind die Zeiten, wo er die schönsten Briefe geschrieben hat. Das kann bloß Gott machen. Der Philipperbrief, der Brief der großen Freude, das kann man sich nicht einreden. Manche, es gibt ja wieder so Leute, die sagen, oh, das kann man sich ja einreden. Ma, reden Sie sich doch mal ein. Reden Sie sich doch mal ein, wenn Sie eine unheilbare Krankheit haben, dass Sie fröhlich sind. Kann man eben nicht. Und Sie wissen schon im Umgang mit den Schwermütigen, wie wir da hilflos sind, wie unsere Worte abprallen. Aber das kann Gott. Menschen besuchen und sie aufrichten und ihnen die Freude geben. Und was ist die Freude, die in diesem Augenblick bloß noch zählt? Ja, wir würden sagen, dass die Gefangenschaft ein Ende hat. Das war ja hier gar nicht so, die Gefangenschaft blieb ja. Was ist die Freude, wenn einer im Leiden bleibt, wenn einer seine Mauern um sich herum hat, wie man am Sonntagabend sagte, eingesperrt ist und nicht weiterkommt, dass er erkennt, Gott, der Herr ist da. Für uns ist ja Gott immer so ein ganz blasses Wort, so ganz farblos. Gott, wer ist Gott? Und das ist so schön beschrieben, der Herr, die Autorität. Ich habe früher als Kind mich immer begeistern können an so Zigarettenbildchen, wo so Geschichtsdaten drauf waren. Und da hat mir ein Bild immer ganz besonders gefallen, die Huldigung in Versailles bei der Ausrufung des deutschen Kaisers Wilhelm I. 1871. Das war so ein schönes Bild, Sie kennen das, so schön, wo die da dastehen. Ich glaube, der Erzherzog von Baden, der seine Hand so schön, so feierlich hintut, so auf dem historischen Gemälde so da. Und so stelle ich mir das vor, wie wäre das, wenn wir am Morgen des Tages einfach Gott huldigen, Reich des Herrn. Herr, du hast jetzt deine Herrschaft da. Und an diesem Tag geschieht nur, was du erlaubst und was du genehmigst. Und du bist der absolute Chef. Huldigen Sie einmal Gott. Und freuen Sie sich einfach dran, dass Sie sagen, alles, was heute passiert, es geschieht unter den Augen Gottes. Und Gott hat alle Macht. Er ist der Herr, er ist der Chef. Er ist der oberste Feldherr, er ist der oberste Befehlshaber und ich darf mit ihm reden und ich darf mich ihm anvertrauen, ich darf mich seinem Schutz übergeben. Das ist herrlich. So spricht der Herr. Ich weiß nicht, ob Sie am Sonntag den Film angesehen haben, im Fernsehen von Terra X, da der Auszug aus dem Sinai war. Manches Interessante dabei. Wie das nachgestellt wurde, der biblische Auszug, hat mich sehr angesprochen. Eins hat mich nur immer gestört, das ist so eine Theologenmanie, wenn man immer für Gott Yahweh sagen will. Denn das nützt ja gar nichts. Auch dieser Name war ja nur, dort wo er gefallen ist, in 2. Mose 3, war ja eigentlich ein vielmehr, nicht eine Zusammenstellung von Buchstaben, so wie wir alle unsere Namen haben, sondern sagt Gott, ich werde der sein, der ich sein werde. Guck mich an, ich werde mich in Taten euch offenbaren. Und darum ist immer albern, das bringt gar nichts weiter, wenn man irgendeinen Namen sagt, sondern der Name Gottes ist dann doch viel wichtiger, so wie ihn die Juden immer gelesen haben. Der Herr. Und so steht es ja auch in unserer Bibel drin. Weil die Juden sagten, das kann man gar nicht aussprechen. Aber Gott ist der, der sich uns offenbart in seiner ganzen wunderbaren Gestalt. Und das ist das Herrlichste, das große, machtvolle Regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das können Sie sehen, wie Gott Geschichte macht. Es ist doch heute unvorstellbar, wie Gott das überhaupt fertig brachte, dass die Juden wieder siedeln konnten hinaus. Wer das versteht, wer versteht es nicht mehr. Dass die in Hebron überhaupt wieder eine Siedlung hatten. Verstehen Sie, oder was das, wie das alles wieder ging, nachdem die ganze jüdische Präsenz 1929 ausgerottet war, wie das überhaupt ging, wie die heute den Tempelberg wieder haben. Ich verstehe es nicht. Wie Gott Geschichte macht. Wie Gott in dieser Welt Dinge fügt und auch in ihrem Leben, können Sie oft nur staunen, wie machtvoll das Gott tut. Der Gerhard Ellermann hat uns vorhin wieder die Geschichte, die unendliche Geschichte ihrer Schule, evangelischen Schule erzählt. Da meint man ja, die ganzen Behörden blockieren und Gott, plötzlich dann öffnet Gott da wieder eine Tür. Ich bin immer wieder sprachlos, wie das bis heute ging und wie das weitergeht. Also manchmal sieht man das so unmittelbar und so direkt, dass man bloß noch staunen kann. Er ist der Herr. Und das hat den Jeremia aufgerichtet. Und ich wollte Ihnen das mitgeben, dass Sie das in Ihrem Glaubensleben ganz neu wahrnehmen in der Nacht, wenn sie nicht schlafen können. Du bist der Herr. Du hast jetzt alles in deiner Hand. Dein Auge wacht auch in der Nacht und du schläfst und schlummerst nicht. Und ich darf jetzt hier liegen und meine Sorgen, die mich bekümmern, darf ich Gott hinlegen. Sogar die Bitte, werft auf ihn deine Sorge. Wälze die Last deines Weges auf den Herrn, der alles macht, schafft und ausrichtet. Alles. Wissen Sie das, dass er die Welt geschaffen hat? Dass er die Natur geschaffen hat, die Schöpfung, die Sterne, die Weiden des Weltalls, wo noch kein Forscher bis heute hinblicken konnte. Es würde mich mal interessieren, wo das Weltall aufhört. Irgendwo muss da doch ein Ende kommen, oder geht es immer weiter? Manche sagen, das ging wieder an den Ausgangsort zurück. Das ist für mich genauso schwierig zu verstehen. Was da Gott alles gemacht hat, wir verstehen doch gar nicht. Wir verstehen nicht einmal, wie lange die Ewigkeit dauert und was dann kommt und wie das kommt und alles. Der Herr, der alles so wunderbar konstruiert hat, die Geheimnisse meines Körpers, der alles schafft und der alles macht. Wenn Sie zum Arzt gehen, müssen Sie doch wissen, dass Gott noch viel, viel mehr weiß als der beste Spezialist über Ihren Körper, über Ihr Wesen, über Ihre Seele, der alles schafft, macht und ausrichtet. Wir haben ja das Wort vom Macher im Deutschen, in der deutschen Sprache, da hat mich auch der Gerhard Ellermann mal hingewiesen als Englischlehrer. Im Englischen ist der Maker, der Macher, eigentlich gar nicht so negativ, das ist der Schöpfer. Und hier ist es der Herr, der das alles geschaffen hat, aber der auch heute das tun kann. Da steht in der Bibel immer dran, er spricht, er muss nur sprechen und dann wird so. Gott wird das alles tun nach seinem Wort. Und sein Wort erfüllt sich, und das ist auch in der Bibel immer so toll, das ist interessant im Alten Testament. Es geschah alles, wie der Prophet gesprochen hatte. So wurde alles. Und Gott muss nur reden. Sein Wort ist so energiegeladen, dass die ganze Wirklichkeit davon geschaffen wird. Er ist der, der alles schafft und ausrichtet. Und noch einmal, Herr ist sein Name. Der Blumhardt hat einmal gesagt, Gott muss man erleben. Und wer ihn erlebt, der wird stumm. Der ist überwältigt. Unsere ganzen Zweifel und Fragen kommen ja bloß davon her, dass wir gar nicht mehr wissen, wer Gott ist. Und manchmal ist es richtig kindisch, wenn wir über Gott reden. Und mit unseren Gedanken, als ob wir Gott fassen könnten. Der Gott, der sich so machtvoll uns zeigt und erweist. Das kann man wieder erleben im Sturm, im Blitz, im Gewitter, im Regen, im Meer, wenn die Wellen wüten. Wie groß ist mein Gott? Viel größer als alles, was ich denken kann. Und wenn es immer heißt, der alles macht, dann ist das ja in den Propheten worden. Und jetzt gucken wir mal wieder in den Vergleich, der alles macht, der jetzt Neues macht, der heute Neues macht, der seinen Sohn auferweckt hat. Das hat er gemacht, das sind doch seine Taten. Der die Werke des Teufels zerbricht, das tut er. Wenn Sie mal vorgehen, Jeremia 31, Vers 22. In der Mitte den Satz. Denn der Herr wird ein Neues im Lande schaffen. Sie alle haben heute Abend bestimmt in Ihrem Leben ganz viele Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie das bei mir noch ausgeht. Ich bin unter der Last wie begraben und ich kriege das nicht mehr fertig. Sie werden sich wundern, wie der Herr Ihr Gebet erhört, wenn er anfängt, das wegzuheben, was Sie nicht lösen können. Wenn er schafft. Er ist ein wirkender Herr. In Israel hat man sich immer wieder gefreut an den großen Wunderzeichen Gottes. Und das größte Wunderzeichen, das Israel erlebt hat, war die Befreiung aus der Sklavenschaft bei Pharao, der Durchzug durchs Rote Meer. Das war so furchtbar, das Meer, und da standen sie davor und war kein Weg. Und da teilt Gott die Fluten. Bleibt ein Wunder. Das war das größte Wunder. Und dann plötzlich kommt beim Jesaja: Aber jetzt macht Gott ein Neues. Und das ist noch viel, viel größer, als was er damals im Meer gemacht hat. Und das war dann erfüllt im Kommen Jesu, als er den Tod besiegt hat, in der Auferweckung Jesu. Und das müssen Sie wissen, jedes Mal, wenn Sie vor einem Grab stehen: Das ist zerbrochen, der Tod ist gefällt, ein Spottertod ist worden. Jesaja, wenn Sie aufschlagen wollen, Jesaja 43, Vers 19. Fangen wir bei 18 an, Jesaja 43, 18 und 19. Gedenkt nicht an das Frühere. Das war das Wunder vom Durchzug des Roten Meer, die Befreiung aus Ägypten. Denkt nimmer dran, achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott wird uns beschämen und wird uns überwältigen. Und das sagt Gott zu einem Volk, das gegen ihn sich versündigt hat, wo die Schuld nimmer zu überblicken war, wo Jeremia seufzt und sagt: Lieber wäre ich nicht geboren, als diesen Dienst ausrichten zu müssen, das Gericht zu verkünden. Und dann lässt Gott durchblicken: Aber mein Herz ist doch entbrannt, er will sie doch segnen. Obwohl Gott in unserem Leben manches uns ganz hart unter die Augen stellen muss und uns zeigen müssen, wo wir an ihm uns versündigt haben. Jesaja 65, Vers 17. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Da kommt's, das ist der Schaffer, dass man der Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer darüber, das, was ich schaffe. Denn sieh, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Dieser Gott ist ein lebendiger Gott, der diese Geschichte prägen wird. Und wir wissen, wem wir dienen. Und darum blicken wir fröhlich in die Zukunft und haben eine Hoffnung. Und das gilt auch für Sie, aber das wird über der ganzen Welt sichtbar werden. Wenn Jesus wiederkommt, wird er eine neue Erde schaffen. Und das ist nicht wahr, dass die Lüge triumphiert am Ende und die Zerstörung und die Vergiftung der Umwelt. Das ist nicht das Thema, sondern wir freuen uns, dass unser Gott etwas Neues schafft. Und er fängt jetzt schon an, sein Reich zu bauen, da wo Menschen ihm die Ehre geben. Und wir wollen ganz schlicht an dem Platz weitermachen und mit ihm die Wunder erleben. Im Hebräer 11, in dem großen Glaubenskapitel, da steht schon drin, das Aufschlagen mit Hebräer 11, Vers 10 und Vers 16, aber Sie können sagen, ich kann es Ihnen aus dem Kopf auch zitieren, da steht drin, dass der Abraham wartete auf die Stadt, die Gott baut. Sehen Sie, das hat der Abraham gewusst, er konnte nicht die Stadt bauen. Und Gott wird das tun. Und so wird es auch sein. Sehen Sie, das ist ja der Wahn bei solchen Terroristen, aber auch im jüdischen Volk, dass sie meinen, sie können mit ihrem Eifer das machen. Das muss der Herr machen. Der Herr muss das machen. Aber auch bei uns. Der Herr muss eine Gemeinde bauen. Er sucht nur Leute, die glauben. Und der Abraham war so ein Glaubender. Der wusste, Gott will das machen. Und wenn Sie diese Ausdauer haben, dann werden Sie in Ihrem Leben den schaffenden Gott erleben, der das tut, machtvoll. Wir dürfen ihm zuarbeiten, aber er macht es. Vers 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Das Gebet wird von vielen so behandelt, als wenn es eine lästige Pflicht wäre. Sie müssen gar nicht beten. Aber wir sind töricht, wenn wir nicht beten, denn Gott sagt, ruf mich doch an. Und dann wirst du Sachen hören, die dich aufrichten. Gab es in Ihrem Leben einmal eine Zeit, wo ein Gebet Ihnen nichts gebracht hat? Wir haben immer zu wenig gebetet. Rufe mich doch an. Rufe mich doch an. Wie Jesus drängt und sagt, betet, betet ohne Unterlass. Bete doch. Ich meine, immer wieder, Jesus hätte doch sagen können, macht's euch nicht bequem. Ihr müsst natürlich auch was selber tun, sonst wird's Gott nicht erhören oder so. Nein, ist nicht. Genau umgekehrt. Bete doch. Er hat es gern, wenn wir ihn drängen. Und auch hier wieder, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge. Dann wird Gott dir zeigen, wie er in Liebe dir hilft, dir beisteht, wie er dich nicht loslässt. Sie wissen ja die schöne Stelle vom Psalm. Die Kinder lernen sie mal als die Telefonnummer Gottes. 5015, Psalm 5015. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Jeremia 29, das geht jetzt ein paar Kapitel vor, das hängt ja alles zusammen. Jeremia 29, Vers 12. Ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Wir könnten unseren Dienst überhaupt nicht machen. Bei den Leuten, die uns Gott zuführt in unserem Dienst von den christlichen Fachkräften, oder da schrieb unser Lebensmitteltechniker aus, das habe ich gerade vorhin gelesen, einen Brief aus China, ein ganz prächtiger Mann, der hat jetzt 2 Jahre Chinesisch gelernt, der sucht einen Arbeitsplatz. Das war er in der Provinz, wo er so gern für Jesus wirken würde, in China, ganz verborgen und still, so für Beter wichtig. Der möchte dort missionieren natürlich nicht. Es findet keine Stelle, höchstens als Englischlehrer. Das wäre doch eine Sache, dass man beten soll, hat es doch für dich ein kleines. Den Mann dorthin bringen, wo er für dich dienen kann. Und dann nehmen wir, also das klappt ja. Der Herr kann doch bloß die Brücke schließen. So geht's doch dauernd. In all den Dingen, was können wir denn allein tun, ohne den Herrn? Das ist jedes Mal so überwältigend, wie Gott uns versorgt, wie er uns auch die Hilfe erfahren lässt. Rufe mich doch an. Aber das Schöne ist, dass er uns auch das erst aufschließt, was wir an Trost bekommen. Sind Sie bereit, wenn Sie hingehen zum Bibellesen, dass Gott Ihnen jetzt was aufschließen kann, was ganz neu ist? 5. Mose 4, Vers 29. Wenn du dort den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, das ist im Land, im verheißenen Land, so wirst du ihn finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchst. Das heißt echt, von ganzem Herzen, echt, wirklich, du wirst ihn finden. Es kommt ganz ähnlich dann in dem Tempelweihgebet vom Salomo, 1. Könige 8, Vers 47 und 50. Egal was ist, da kann eine Hungersnot oder sonst was sein. Vielleicht schlagen wir doch auf, 1. Könige 8 gehört noch dazu, ja richtig. 1. Könige 8, 47 und 50. Warum? Wenn sie gefangen sind, da kommt's Gericht. Wenn das passiert in Jerusalem, die ganze Geschichtskatastrophe, und sie bekehren sich und flehen zu ihrem Lande ihrer Gefangenschaft und sprechen, wir haben gesündigt und übel getan und sind gottlos geworden, und bekehren sich zu dir von ganzer Seele, von ganzem Herzen, im Lande ihrer Feinde, die sie weggeführt haben, und beten zu dir nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast, nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und so weiter, so wollest du ihr Gebet erhören. Und wollest vergeben, Vers 50, deinem Volk, das an dir gesündigt hat, alle Übertreten. Und wollest sie Erbarmen finden lassen bei denen, die sie gefangen halten. Ich bin so froh, dass ich Ihnen das sagen darf, das Bibelbotschaft, bei allem Ernst, wie Jeremia Schuld ins Licht zieht. Und das wollen wir immer so halten, dass wir Schuld nie bagatellisieren. Dass jede Sache tut uns weh, wo wir Gott untreu waren, wo wir sein Wort verdreht haben, wo wir gesündigt haben, was es auch war. Aber der Herr will gefunden sein von uns, er will vergeben und zudecken. Und das ist so groß. Bei dem Herrn ist viel Vergebung, das ist sein Ziel. Und das will er uns kundtun und das will er uns zeigen. Noch eine letzte Stelle in dem Zusammenhang. Jesaja 55, 6 und 7. Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Weg und der Übeltäter von seinen Gedanken bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen. Das ist so groß, dass Gott in dem Augenblick, wo einer nur Schuld bekennt, wegtut. Nichts anderes. Es gibt es bei uns Menschen überhaupt nicht, wie Gott das will. Und das ist hier zugesagt über diese ganzen schrecklichen Katastrophe. Und der Jeremia blickt schon durch das ganze schreckliche Gericht hindurch. Vers 4 ist ja immer uns auch eine wichtige Stelle von diesen Mauern. Das ist einem dann immer wieder wichtig, wenn man in Israel diese Mauern sieht, der alten Stadt. Da ist auch bei Ihnen eine Verweisstelle dran, Jesaja 22, 10. Da heißt es dann, ihr zähltet auch die Häuser Jerusalems und bracht sie ab, um die Mauer zu befestigen. Da hat man ja jetzt im jüdischen Viertel diese breite Mauer ausgegraben und da gehört das wieder hin. Da hat man offenbar diese Mauer verbreitert und befestigt und hat gemeint, damit könnte man sich sichern. Und der Jeremia sagt, nein, das war bloß ein großes Grab. Da sind die Löcher, da hat man die Leichen der Erschlagenen hineingeworfen. Aber die Rettung ist bloß bei Gott, der mit seinem Erbarmen allein heilen kann. Siehe, ich will sie heilen und gesund machen. Und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Der Herr hat noch einen Plan für Jerusalem. Der Herr wendet das Gericht nicht ab. Manchmal müssen wir hindurch, weil wir erst über dem Gericht die Schuld erkennen können. Darum ist auch in unseren Tagen es sehr schwer, mit Menschen über Gott zu reden, über die Heiligkeit Gottes und seine Ehren, weil die Menschen sind so sicher und so satt. Und das steckt uns ja alle an. Und man muss in diesen Tagen ganz arg aufpassen, dass man sich nicht von der frivolen Lebensart um sich herum anstecken lässt. Unser Leben doch so begrenzt ist, wo wir doch alle sehen, wir haben eine kurze Zeit. Aber Gott will nicht zerschlagen, sondern er will seine Heilsgeschichte am Ende zum Sieg bringen. Ich will sie heilen und gesund machen. Das zieht jetzt auf das neue Jerusalem und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Es kommt ja bei den Propheten die schöne Weissagung. Auf das neue Jerusalem, zu dem alle Völker wandeln, Jesaja 2 oder Micha 4, wo die Völker alle wandern, hinwandern und die Weisung Gottes suchen. Das neue Jerusalem, das steht ja alles noch aus, das ist noch nicht erfüllt. Die Völker wandern noch nicht nach Jerusalem, um die Weisung Gottes zu suchen. Die Ausländer meinen ja, das sei erst dann in der Vollendung, da hat man früher immer das Wort vom tausendjährigen Reich gebraucht, der Friedensherrschaft Jesu auf Erden. Aber wir wollen da gar nicht so spekulieren drüber, in welcher Zeit das sein wird, aber dass das erfüllt wird. Ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Denn ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und will sie bauen wie im Anfang. Beim Jeremia war die Klage so groß über das Volk, das Gott verlassen hat. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Machen sich hier und da löchrige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Und da kommt in Jeremia 8 dann die Klage Jeremias, gibt's denn keine Salbe? Salbe, wo man den Schaden Israel heilen kann. Es gibt keine Salbe, doch es gibt eine. Wenn Gott sein Volk heilt, und da ist die Antwort irgendwo noch nicht da, da, wo die Vergebung in Jesus ist. Übrigens, es gibt keine andere Möglichkeit, Schuld zu vergeben. Gott hat nicht einfach irgendwie gesagt, ab heute gilt Schuld nicht mehr. Die ist, nimmt Gott sehr genau. Sie ist nur in seinem Blut aufgehoben. Weil manche das nicht verstehen, das ist wirklich in der Bibel so. Es gibt keine andere Lösung meiner Schuld als das Opfer Jesu für mich. Und das gibt mir allein Friede und befreit mich und erlöst mich aus meiner Schuld. Da gibt's ja so ein Negro-Spiritual. Gibt es eine Salbe in Gilead? There's a balm in Gilead. Da gibt's, heißt plötzlich. Da gibt's eine Salbe. Haben die Neger gesungen in dem großen Leid. Da gibt's eine Rettung. Und das war die Freude in Jesus, der ihnen auch in dieser ganzen Not ihrer Sklavenzeit Hoffnung und Rettung war. Es ist ganz herrlich, wie das hier besungen wird. Ich kann nur sagen, das erinnert mich immer wieder, dieser Abschnitt von Jeremia 33, an die Geschichte, an die drei Geschichten von Lukas 15, vom verlorenen Sohn, der heimkommt zum Vater. Wie der Sohn bloß rumdreht und, also ich würde immer sagen, also ich hätte mir den mal vorgeknüpft und gesagt, also lieber Freund, wenn du das nochmal machst und schad um das Geld, das du verprasst hast, dann tust du mir Schwabe weh, wenn man das sieht. Das ganze Vermögen vom Vater vertrieben und so. Und dann muss ich sagen, also Kerle, ich muss das zuerst wissen, ob das nochmal vorkommt. Und du musst dich bewähren, hätte mir gesagt. Freund, wir wollen es mal probieren miteinander. In 2 Jahren sprechen wir uns wieder oder so. So wäre da unsere Methode gewesen. Ich weiß nicht, wie sie mit ihren Kindern das so gemacht haben. Bloß Gott ist ganz, ganz anders. Wenn einer seine Schuld bekennt, ist der Vater so groß, dass er es weg, dass er sie vergibt. In dem Augenblick. Und den Sohn neu einkleidet. Und so ist es hier, ich will sie heilen und gesund machen. Gott will in ihrem Leben nur heilen, nur heilen. Und wenn sie an dem Punkt sind, dass sie erleben, ich möchte sie immer auch zurüsten, dass sie Seelsorge machen ineinander. Da haben sie irgendwo Eheprobleme oder Schwierigkeiten mit Kindern oder irgendwas. Und da erzählt ihnen einer was. Und da bricht was auf, eine Not. Dann jauchzen sie, jetzt können sie Vergebung zusprechen. Jetzt bloß noch die Sachen bereinigen, im Lichte Gottes Vergebung zusprechen, weg! Und Gott will heilen. Es passiert dann, wenn einer gläubig geworden ist, dass immer wieder die alte Erinnerung auftaucht und dann einer leidet an der alten Schuld und sagt, aber ich habe doch so böse Sachen gemacht. Und er sagt, weg jetzt, das ist vergeben. Denn Gott will heilen, das ist der Teufel, der uns wieder daran erinnert. Denn Gott will nur heilen und gesund machen. Aber das Schlimme ist, dass man heute auch in christlichen Kreisen meint, man müsse Schuld nicht mehr zum Thema machen und man könnte drüber weggehen. Das geht doch gar nicht, weil alle Menschen so voll sind und das ist doch auch offenkundig. Darum wird ja das Zusammenleben so schwierig, wenn wir es nicht aussprechen können und vor Gott nicht Vergebung empfangen. Denn Gott will uns heilen und das gilt jetzt auch für unser Leben. Er will dauernden Frieden geben. Und das Herrliche ist, dass auch die Folgen der Sünde gestoppt werden. Wir haben so viel in Gang gesetzt mit unserer Sünde. Manchmal sind auch unsere Worte so, dass sie vergiftet haben. Und da bin ich so froh, dass auch die Folgen unseres bösen Tuns aufgehoben werden, wenn der Herr sein Heil bringt. Und das ist das Thema, dass das Reich des Herrn in unserer Welt anbricht. Ich will das Geschick wenden und will sie bauen, wie man. Ich will sie reinigen von aller Missetat, womit sie wieder mich gesündigt haben. Ich will sie heiligen. Wir leiden ja, solange wir dran sind, noch in dieser Welt sind, leiden wir an unserer alten Art. Und manchmal können wir sich ohrfeigen und können sich grün und blau ärgern an seiner eigenen Art. Aber der Herr ist so groß und sagt, ich will doch erneuern. Und er kann das tun. Er wird so kräftig in uns wirken, womit sie gefrevelt haben. Ich bin einmal in Hülben zum Automechaniker gegangen, weil ich hatte kein Öl drin und habe Öl nachfüllen lassen. Da hat der Ölstab rausgezogen. Das war der alte Schmied von Hülben. Da hat er gesagt, das ist aber gefrevelt. Wie die Hülben man sagt, das ist gefrevelt, wenn man so wenig Öl drin hat. Die haben noch die fromme Sprache da oben in Hülben, gell? Das ist gefrevelt, wenn man so wie, mit so wenig Öl im Motor führt, dann macht man den Motor kaputt. Aber noch viel mehr ist gefrevelt, wenn man Gott mit Füßen tritt, wenn man sein Wort bricht. Das ist eigentlich nicht bloß das Öl im Motor. Sondern da geht es um ganz andere Sachen. Dass ich nicht an ihm mich versündige. Und nun kommt das Letzte, das soll mein Ruhm sein. Unsere Zeit ist um. Das soll mein Ruhm, meine Wonne, mein Preis, meine Ehre sein. Gott will nichts anderes von uns, will auch keine Lobworte haben. Kommen wir manchmal so vor, dass Menschen meinen, sie müssten Gott so mit ihren Liedern noch erquicken. Gott, gehen wir weg mit dem Geplärr deiner Lieder. sondern Gott hat am meisten Freude, wenn Sünder sich bekehren. Das ist der schönste Lobpreis Gottes. Wenn der verlorene Sohn heimkehrt. Das ist Ehre Gottes. Und das ist sein Markenzeichen, dass er Leute hat, an denen die Erbarmung Gottes mit Händen zu greifen ist. Solche Leute hat Gott geholt, die ihn nicht geehrt und geliebt haben, die seine Ordnungen zerbrochen haben. Und dann werden die Völker auf Erden. Das ist das Demonstrationsobjekt. Liebe Freunde, es ist ein ganz gefährliches Ding. Ich will das immer wieder sagen, und das ist heute, zieht sich durch. Ich will Gottes Güte widerspiegeln. Nicht? Wir wollen alle für Gott so eine Demonstration machen. Ich möchte den Leuten zeigen, wie lieb ich bin, damit sie über meiner Liebe nicht Gott sehen. Ich glaub's gar nicht, dass sie es hinbringen. Obwohl sie so gut sind, ich weiß ja, aber sehen Sie. Diese Idee immer, ich möchte mit meinem Leben für Gott Zeugnis ablegen. Wir können vor Gott nur Zeugnis ablegen, einen solchen Armen, welchem alles fehlt, den hat er zum seligen Eigentum erwählt. Wir können den Leuten nur erzählen, dass er mich geholt hat. Mich mit meinem schmutzigen Leben. Mich, der ich so viel gesündigt habe, ist biblisches Zeugnis. Und ich glaube, es ist gar nie anders. Es ist keiner unter den Geretteten, der nicht sagen muss, ich war es nicht, der Herr war es mit seiner Vergebung. Ich bin es nicht wert, dass er mich geholt hat. Und das wollen wir den Leuten sagen. Und das soll unser Zeugnis sein. Denn das ist das, was die Völker hören müssen. Das ist der Ruhm Gottes, dass er Sünder, Frevler, Aufrührer, Böse holt und rettet. Und sie werden sich verwundern und entsetzen über all das Gute, über all das Heil, das ich der Stadt geben will. Da staunt man nur, dass der Herr so, wo ist ein Herr, der so nicht bloß mit Knechten tut, sondern mit Menschen, die es gar nie wert machen. Sie werden staunen, was Gott in ihr Leben noch für Segen hineinlegen will, für Freude, wie er sie überschütten will mit Gutes. Aber wenden Sie sich ihm ganz zu, dann sollen Sie es erfahren. Ich hoffe, dass es heute Abend ein bisschen erquickt hat und dass Sie neue Freude haben und dass Sie diesen Abschnitt nie vergessen, dass Sie ihn anstreichen und Ihre Bemerkungen an den Rand Ihrer Bibel hinschreiben.